SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag. SR3.
Ja, diese Nachricht haben sicherlich viele auch in der saarländischen Politik noch nicht verdaut. Der US-amerikanische Chiphersteller Wolfspeed hat den Bau seiner Chipfabrik auf Eis gelegt. Nicht die einzige Hiobsbotschaft in den letzten Wochen hier im Saarland. Auch die Ansiedlung des chinesischen Batterieherstellers S-Volt steht auf der Kippe. Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barker hat angekündigt, das Heft in die Hand zu nehmen und fliegt hin. Zuerst in die USA zur Firmenzentrale von Wolfspeed. Kurz vor Abflug spreche ich mit ihm. Herr Barker, ja, mit welchen Erwartungen fliegen Sie? Was erhoffen Sie sich von dem Treffen?
Wir wollen noch mal ganz intensiv reden, wie wir gemeinsam das Projekt für die Zukunft betrachten wollen. Ich habe es im Ausschuss so beschrieben, dass es so ein bisschen ist wie in einer langjährigen Ehe. In herausfordernden Zeiten steht man zusammen und schmeißt nicht hin. Und das ist, glaube ich, das gemeinsame Anliegen, sowohl von Wolfspeed-Seite als auch von der Landesregierung. Und wir hatten ja die Situation, dass Wolfspeed sich für das Saarland, und das ist eigentlich die Erfolgsmeldung, im europaweiten Wettbewerb für den Standort Saarland entschieden hat. Es geht jetzt darum, jetzt mal an diesen Arbeitspaketen, die wir vereinbart haben, wie wollen wir uns perspektivisch aufstellen, dass, wenn es gelingt, es auch gut gelingt, und wie nutzen wir die Zeit. Das wird Thema sein, was wir dort besprechen wollen. Und natürlich werde ich mir versuchen, einen genauen Überblick und auch eine Einschätzung vom Management persönlich mit Craig Lowe, dem Vorstandsvorsitzenden, am Freitagmorgen zu holen, damit wir das nochmal gemeinsam erörtern und einordnen können, weil das für unsere weiteren Planungen auch wichtig ist.
Aber an der Auftragslage von Wolfspeed können Sie ja nicht so viel ändern. Was wollen Sie denn dem Konzern bieten? Oder kann das Saarland überhaupt noch mehr bieten als allein schon dieses Investmentpaket, was da geschnürt wurde?
Also wir halten zunächst einmal, das ist eine wichtige Aussage, sowohl der Bund als auch das Saarland an den Zusagen, die wir in dem Paket, das wir geschnürt haben, gegeben haben, fest. Erste Aussage. Darüber hinaus haben wir keine Forderungen von Seiten des Unternehmens. Man muss aber eines sehen. Natürlich haben wir keine Möglichkeiten, auf die Marktentwicklung einzuwirken. Wolfspeed hat im Moment Herausforderungen, seine Prozesse in Amerika in den Griff zu kriegen, um den Markt mit seinen Hochtechnologieprodukten, die stehen ja vom Technologiesprung und viele setzen große Hoffnungen in diese neue Halbleitergeneration, dass das alles gelingt.
Aber das heißt, Sie fahren jetzt erstmal hin und sprechen nochmal darüber, wie die Perspektiven aussehen, ob man nicht sich vorstellen könnte, dann doch demnächst ins Saarland zu kommen, oder kann man sich das eher vorstellen zu sagen, okay, wir möchten einfach nur verstehen, was gerade bei euch abläuft?
Ja, ich will jetzt erstmal gar keine falschen Erwartungshaltungen wecken. Also mal, es gibt ja eine klare Unternehmenskommunikation. In der englischen Formulierung redet Wolfspeed von der Suspendierung des Projektes. Das heißt, wird jetzt erstmal ausgesetzt. Damit ist es nicht abgesagt. Wir müssen da in intensive Gespräche eintreten jetzt, wie wir die Übergangszeit nutzen, und wir müssen uns selbst einen Eindruck davon machen, was auf welchen Zeitachsen nicht nur nach der Kommunikation des Unternehmens, sondern auch nach unserer Einschätzung möglich ist. Und es geht auch darum, jetzt in der Zwischenzeit die sonstigen Vereinbarungen, die wir getroffen haben, auch nochmal weiter zu bearbeiten, auch im Hinblick auf Hochschulzusammenarbeit etc.
Sie haben ja gerade schon gesagt, wenn sich ein Unternehmen erstmal für das Saarland entschieden hat, ist das ein gutes Zeichen. Dann wären wir ja schon bei den zweiten großen Unternehmen. Und zwar S-Volt ist auch im Moment, ich sag mal, eine Dauerbaustelle hier im Saarland, der chinesische Batteriehersteller. Da haben Sie ja mehr Druckmittel. Es laufen ja schon Mietverträge in Eiweiler zum Beispiel. Wann haben Sie denn da den Termin? Haben Sie ja auch angekündigt, hinzufahren nach China?
Also im Kontext von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit will ich erstmal nicht von Druckmittel reden. Wir haben eine Vertragskonstellation, von der ich glaube, dass wir sie professionell erstellt haben, und damit haben wir Vereinbarungen getroffen, an die wir uns halten und wo wir erwarten, dass auch der Investor S-Volt sich an seine von seiner Seite aus getroffenen Vereinbarungen hält.
Aber was glauben Sie, ist das dann eher eine Abwicklung des ganzen Projektes, oder haben Sie noch Hoffnung, dass S-Volt sagt, ja, wir stehen zu unserem Wort, wir kommen jetzt bald ins Saarland?
Es gibt Verträge von beiden Seiten. Wir haben die Absicht, uns an unsere vertraglichen Abmachungen zu halten. Unsere Erwartungshaltung gegenüber Eswold ist die gleiche und die Gespräche werden zeigen, in welche Richtung sie sich bewegen wollen.
Vielen Dank, Jürgen Barke, saarländischer Wirtschaftsminister. Kurz vor dem Abflug zum Chiphersteller Wolfspeed in die USA hatten wir mit ihm gesprochen. Der Chiphersteller hatte die Ansiedlung hier im Saarland in Ensdorf auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja, wie geht es der saarländischen Automobilbranche nach diesen vielen Hiobsbotschaften, auch wo wir heute von der Krise bei VW noch mal gehört haben? Was bedeutet das auch für die saarländischen Zulieferer? Wir fragen gleich nach. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, die Automobilindustrie hier im Saarland ist in der Krise, aber auch in ganz Deutschland. Das sehen wir spätestens seitdem VW bekannt gegeben hat, dass ja, das Unternehmen mindestens 3 Werke in Deutschland schließen müsste. Also es zumindest auf der Kippe steht. 10.000 Jobs stehen da eben so genauso auf der Kippe. Ja, was heißt das auch für uns hier im Saarland? Darüber spreche ich mit Armin Gehl, Geschäftsführer des Verbandes Autoregion e.V. VW will Standorte in ganz Deutschland schließen, Herr Gehl. Wir haben hier zwar kein Werk, aber Zulieferer.
Ja, es gibt mehrere im Saarland, die aktiv an VW liefern, weil das Saarland ist ja Zuliefererland. Und mit allen Unternehmen, mit denen ich heute Morgen gesprochen habe, sagen alle, kein Problem mit VW, weil VW im Bereich der Verbrennertechnologie, Verbrennerautos, ich sag mal so salopp sagt, verkauft die Verbrenner wie geschmiert Brot. Mhm. Und die Saarländer sagen, wir sind ausgelastet bis unter die Decke. Sei es jetzt in der Motorengießerei, sei es jetzt mit den Abgasanlagen oder mit anderen Zulieferelementen. Also die saarländischen Zulieferer sind voll ausgelastet.
Also wir sprechen hier von Eberspecher, wir sprechen
bei Eberspecher, von Purem, mhm. Wir sprechen von Nemak. Mhm. Also diese Unternehmen, die alle die im Verbrenner 100% arbeiten, sind voll ausgelastet, auch mit Zusatzaufträgen noch über die nächste Zeit hinaus.
Ja, man sich das aber jetzt anschaut, also ZF hat gesagt, die haben Auftragsprobleme. Generell die Krise im Moment in der Automobilindustrie. Hat man denn dann im Moment einfach Glück, wenn man bei dem richtigen Unternehmen für das richtige Produkt arbeitet?
Also man muss sagen, im Saarland werden im Moment die richtigen Produkte hergestellt, weil die laufen in den Bereich der Verbrennertechnologie. Im Saarland werden wenig Produkte hergestellt, die im Bereich der Elektromobilität eingebaut werden oder verbaut werden. Ja?
Trotzdem würden da vielleicht die Mitarbeiter von ZF sagen, naja, also bei uns kann man nicht davon sprechen, dass alles wie geschnitten Brot läuft.
Ja gut, ZF ist ein weltumspannendes Unternehmen mit verschiedenen Werken weltweit. Ich kann jetzt nicht für ZF sprechen, wie die Auftragslage ist, aber ZF baut, und das ist bekannt in der Branche, das beste Getriebe weltweit und hat natürlich jetzt auch Nachahmer gefunden auf dem Weltmarkt, die auch so ein ähnliches Getriebe bauen und die werden natürlich verbaut in preiswerteren Fahrzeugen und da ist die Konkurrenz natürlich auch gegeben, ne?
Ich will jetzt auch nicht schwarz malen, aber Sie selbst sagen, dass bei uns bis zu 12.000 Arbeitsplätze bis zum Jahr 2030 verloren gehen können in der Automobil- und Zulieferbranche. Wovor sorgen Sie sich da genau?
Wir können heute schon anfangen zu zählen. Wenn Sie überlegen, Michelin in Homburg, dort gehen 800 Mitarbeiter im nächsten Jahr aus dem Unternehmen raus. Wir haben Thyssen Nothelfer in Wadern, Karosserie, Vorbereitung und Pressenbau. Wir haben jetzt das ZF-Problem mit 1.800 oder 3.000 vielleicht sogar mehr, je nachdem. Wir haben viele kleine Unternehmen, die halt nur 50, 60 Mitarbeiter beschäftigen als Vorrichtungslieferanten. Da gibt es mehrere Aspekte, dass zum Beispiel auch die Eingriff der KI bzw. der Einführung eines Einarmroboters in die Produktion auch Mitarbeiter kosten wird.
Ja, Sie fordern da pragmatische Lösungen in schwierigen Zeiten. Das ist Ihr Wortlaut. Wie sollen diese pragmatischen Lösungen denn da aussehen?
Pragmatische Lösung heißt jetzt sofort auch von Seiten der Regierung über Berlin, Senkung des Strompreises für die Industrie, massive Senkung des Strompreises. Überlegen Sie mal, in Tschechien ist der Strom 25% billiger als hier im Industriebereich. Mhm. Was zum Beispiel, wenn Sie aufs Produkt umlegen, sind das von vornherein 10-15%, wo das Produkt aus Tschechien, das gleiche Produkt, billiger ist als das gleiche Produkt, was hier zum Beispiel in Neunkirchen hergestellt wird. Das heißt also, da kann der Staat regulativ eingreifen. Dann mäßige Forderungen von Seiten der Gewerkschaften im Bereich der Lohnerhöhungen. Dass man sagt, okay, wir bleiben mal gemäßigt und greifen da nicht voll zu. Wenn sich die Lage ändert und verbessert, können wir wieder nachfordern.
Was würden Sie denn sagen im Jahr 2030? Wie sieht das Automobilland Saarland dann aus?
Die Unternehmen werden bis zu 30% in den nächsten Jahren auf Elektromobilität setzen, was auch richtig ist. Aber und das wird bis zum Jahre 2030, wird dieser Transformationsprozess fortlaufend sein. dann wird er abgeschlossen sein und dann werden wir noch bis zum Jahre 2050 in der Verbrennertechnologie immer noch weiter arbeiten können hier in diesem Land. Und deswegen sage ich mal, man darf keine Panik machen. Panik ist ein ganz schlechter Berater.
Also hört sich so an, als müssten sich die Beschäftigten bei den Automobilzulieferern doch gar nicht so große Sorgen machen.
Ganz genau so ist es. Also ich sage, bitte positiv nach vorne denken und sich nicht kirre machen lassen.
Naja, hoffen wir, dass es dann doch mal so kommt. Im Interview war Armin Gehl, Geschäftsführer des Verbandes Autoregion e.V. Zumindest mal gute Nachrichten für die VW-Zulieferer hier im Saarland. Laut Gehl sind die voll ausgelastet und nicht von der Krise bei VW betroffen. Das Interview haben wir übrigens vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet. Zum Logopäden geht man normalerweise, wenn man lispelt oder wenn man stottert oder wenn man einen kleinen Sprachfehler hat. In allen Altersgruppen ist das wichtig. Zum Beispiel Schlaganfallpatienten lernen unter anderem mit Logopädie wieder sprechen. Aber immer wieder kommt es vor, dass Menschen beim Logopäden oder einer Logopädin sitzen, ohne überhaupt ein medizinisches Problem zu haben. Das klingt erstmal nach Abzocke. Ob es das ist oder woran es sonst liegen könnte, mein Kollege Max Zettler hat recherchiert.
Was fällt dir dazu ein?
Der Junge im Therapiezimmer erarbeitet gerade zusammen mit seiner Logopädin Wörter zum Thema Obst. Deutsch ist nicht seine Muttersprache. Ein geringer Wortschatz kann zwar ein logopädisches Problem sein, gerade bei mehrsprachigen Kindern wie ihm ist aber manchmal gar nicht sicher, ob es eine Entwicklungsstörung ist oder die Sprachbarriere.
Es kam durchaus mal vor, dass Patienten, gerade Kinder, ohne direkten logopädischen Befund oder mit einer logopädischen Indikation zu uns kamen.
Die Eltern und die Familien haben einen Leidensdruck. Das Kind auch möchte am Leben teilnehmen, am gesellschaftlichen wie auch am schulischen Leben zum Beispiel. Und da natürlich auch einen fundierten deutschen Wortschatz haben.
JP Da Costa und Ellen Deutsch sind Logopädie-Azubis im zweiten Lehrjahr. Wortschatzerweiterungen machen die beiden in ihren Therapien öfters. Ein medizinisches Problem liegt hier aber manchmal gar nicht vor. Die Diagnose Sprachentwicklungsstörung ist aber gerade bei mehrsprachigen Patienten weder für Kinderärzte noch für Logopäden einfach, erklärt Lehrlogopädin und Mehrsprachigkeit-Expertin Sarah Schmeier.
Ein Kind, das erst seit kurzem in Deutschland ist und sich einem Wortschatztest unterzieht, kann wahrscheinlich noch keine ausreichende Anzahl an Wörtern vorweisen.
Die meisten Materialien für so eine Diagnose sind nur in einer Sprache. Es gibt zwar zweisprachige Materialien und die machen laut der Expertin auch eine präzisere Diagnose möglich, nur gibt es davon zu wenig.
Die Grammatiken von Sprachen beispielsweise sind ganz unterschiedlich aufgebaut. Das bedeutet, was in der einen Sprache schon klappen muss, weil es ein relativ simpler Vorgang ist oder einer einfacheren Regel folgt, muss für eine andere Sprache nicht auch gelten.
Im Idealfall bräuchte es Menschen, die gleich zwei Sprachen auf Muttersprachenniveau sprechen, um solche Materialien herzustellen, sagt Sarah Schmeier. Es gibt aber auch Alternativen.
Systematisches Erfragen von Informationen bei Eltern kann sehr, sehr hilfreich sein, um den Sprachstand zu beurteilen. Wie sieht's auf der Erstsprache aus? Wenn da alles klappt, dann können wir schon ein bisschen genauer nochmal nachfragen und auch eingrenzen.
Auch Dolmetscher erleichterten die Diagnose. Einige davon seien sogar ehrenamtlich. Abgelehnt werden die mehrsprachigen Kinder in den logopädischen Praxen trotzdem selten. Wie die Auszubildenden schon betonten, der Leidensdruck ist ja da. Und da wollen die beiden auch helfen.
Wir haben definitiv auch gewissermaßen eine Verantwortung den Kindern gegenüber. Sprache und Kommunikation ist auch ein Teil der Sozialisierung. Ich möchte jemandem helfen, sich sozial zu integrieren. Und da gehört einfach die Sprache auch essentiell dazu. Wenn jetzt kein direkter logopädischer Indikation vorliegt, heißt das immer noch nicht, dass ich als Logopäde nicht tätig sein muss.
Und da können wir unterstützen, aber wir sind nicht ausschließlich die, die dafür verantwortlich sind.
Immer wieder landen mehrsprachige Kinder beim Logopäden, obwohl es bei vielen gar kein medizinisches Problem gibt. Hilfe gibt es aber trotzdem, wie wir gehört haben. Jeder, der einen Hund hat, der weiß das. SR3 hier übrigens, die Region am Nachmittag. Hunde verstehen uns und sie verstehen auch verschiedene Wörter. Wenn man zum Beispiel so ganz leise da sitzt, den Hund nicht mehr anguckt und Leckerli sagt, dann wissen die meisten sofort, was gemeint ist. Und Hunde können nicht nur Leckerli oder Gassi gehen problemlos verstehen. Die Königspudeldame Nehmer aus Orscholz, die kann auch Worte wie Ampel und Zebrastreifen verstehen. Und sie kann Ampel- und Zebrastreifen dann auch finden. Das muss sie auch, denn Nehmer ist ein Blindenführhund, zurzeit die einzig aktive im Saarland. Mein Kollege Christoph Borgans hat Nehmer und ihre Besitzerin besucht und war mit denen unterwegs.
Rechtsweg? Ja, fein.
Helene Groß ist von Geburt an blind.
Gerade voran, Suchtreppe.
Viele Jahre lang hat sie sich mit einem Stock durch die Welt getastet, bis sie vor fast 20 Jahren ihren ersten blinden Führhund bekommen hat.
Super.
Nehmer ist ihr dritter Hund.
Jetzt führt die Treppe nach oben. Das muss ich also fühlen. Das heißt, wenn die Treppe nach oben führt, muss sie mit den Vorderpfoten auf der unteren Stufe stehen, so wie sie es jetzt macht.
Wenn etwas unklar ist, fragt Nehmer nach.
Hier kommt jetzt von ihr die Anfrage, gehen wir hier rüber, weil wir das auch öfter machen. Und sie weiß jetzt nicht, was ich will.
Und wie merken Sie das?
Weil sie ist jetzt stehen geblieben. Da kommt die Frage, gehen wir jetzt rüber oder gehen wir geradeaus weiter? Gerade voran.
Das Leben mit blinden Führhund gibt ihr viel Freiheit. Damit das klappt, braucht es aber viel Vertrauen. Sich als Mensch auf ein Tier zu verlassen, das fällt nicht immer leicht. Zum Beispiel bei Nehmers Prüfung.
Ich habe sie geschickt, mir die Bank anzuzeigen. Und sie geht auch auf die Bank zu und dreht ab. Und ich dachte, warum dreht sie jetzt ab? Sie hat mir immer die Bank angezeigt, ausgerechnet bei der Prüfung. Macht sie das jetzt nicht? Und ich habe sie wieder hingeschickt und dann zeigt sie mir die Bank an. Die Prüfer haben das Geheimnis gelüftet während der Nachbesprechung. Es war nämlich so, dass alle Bänke besetzt waren. Niemand hat das gesehen. Und ich schicke sie wieder hin und alle Leute springen auf und sämtliche Bänke waren frei, sodass sie die freie Auswahl hatte, um mir einen Sitzplatz anzuzeigen.
Nehmer weiß eben, was ihr Job ist. Sobald sie das Führgeschirr angelegt bekommt, ist sie wie verwandelt. Hochkonzentriert. Die Muskeln der Schnauze zucken leicht, der Kopf geht schnell nach links, nach rechts, nach links. Ihr entgeht nichts.
Linksweg?
So viel Konzentration strengt an.
Und deshalb sollen sie auch eine angemessene Freizeitgestaltung haben. Also wir gehen zwischen 5 und 8 Kilometer täglich spazieren. Der kleinste Spaziergang, ja, der kürzeste, das sind 5 Kilometer. Und das andere sind dann 8.
Sie nimmt das Führgeschirr ab und hängt ihr ein normales Brustgeschirr mit einer Glocke um. Jetzt kann sie frei laufen.
Sofort wieder das typische Hundeverhalten, auch mal stehen zu bleiben. Man muss mal ein bisschen ziehen an der Leine, weil sie
ja,
jetzt was gesehen
hat. Ja.
Also Arbeit, also Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps,
so
hat er ja drin.
Ganz genau, von Dienst auf Freizeitmodus.
Wie wichtig den Hunden aber auch die Arbeit ist, hat Helene Groß bei Nehmers Vorgängerin Charlene beobachtet.
Wenn wir im Urlaub waren und sind dann zurückgekommen, die ist dann regelrecht ins Führgeschirr gesprungen. Dann dachte ich, ich hätte einen ganz jungen Hund im Geschirr. So hat sie sich gefreut, wieder führen zu dürfen.
Ob das bei Nehmer auch so ist, weiß Helene Groß noch nicht. Denn zurzeit fährt sie nicht mehr in Urlaub. Der Grund? Sie pflegt Charlene. Die ist mit 12 Jahren jetzt in Rente und krank. Sie habe sich so lange auf den Hund verlassen können. Nun im Alter wolle sie sich um ihn kümmern.
Man hat dem Hund gegenüber ja auch Pflichten. Man kann den nicht einfach so in die Ecke stellen wie den Langstock und sagen, so, heute habe ich jetzt keine Lust zum Spaziergang. Wir bleiben jetzt einfach zu Hause.
Ja, ein Blindenhund ist eben viel mehr als ein Hilfsmittel. Wie eng so eine Bindung von Mensch und Tier ist und wie das bei anderen Hunden ist, die ja einen Job haben, darum geht's in dem Land und Leute von meinem Kollegen Christoph Borgans. Kollege Hund, wenn Tier und Mensch Seite an Seite arbeiten, hören Sie jetzt am Sonntag um 12:30 Uhr, wo? Hier natürlich auf SR3.